Willkommen bei Geladen. Hier kommt die Zukunft zu Wort. Handys, Laptops, Kopfhörer. Ja, das sind unsere liebsten ständigen Begleiter. Logisch, sie verbinden uns mit der Welt, sie erleichtern uns Arbeit und Alltag, sind Statussymbol oder einfach manchmal nur ein cooles Spielzeug. Aber hinter jedem Gerät steckt auch eine unsichtbare Geschichte. Von Rohstoffen, die unter hohem Energieeinsatz gefördert werden, von Produktionsketten, die tonnenweise CO2 verursachen und von extremen Elektroschrottbergen, die jedes Jahr wachsen. Also allein in Österreich sind es mehr als 140.000 Tonnen. Wir lieben unsere Technik. Doch unser Fortschritt hat einen sehr, sehr hohen Preis. Und deswegen sollten wir Zeit, Verantwortung und auch Konsum neu denken. Und genau darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Kilian Kaminski. Schön, dass du bei uns bist.
Freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Kilian Kaminski. Ich bin einer der Gründer von Refurbed. Ursprünglich aus Hamburg, mittlerweile seit über 8,5 Jahren, hat es mich nach Wien verschlagen. Bevor ich meine Firma Refurbed gegründet habe, war ich bei Amazon tätig und habe dort das Refurbish-Programm für Europa aufgebaut. Und jetzt versuche ich es noch besser, noch nachhaltiger zu machen, dass alle Konsumentinnen und Konsumenten wirklich nachhaltig zum günstigen Preis Refurbish-Elektronik kaufen können.
Kilian, wir steigen gleich mal rein ins Gespräch. Und zwar, was versteht man denn eigentlich unter Refurbishment?
Also Refurbishment ist eigentlich ganz spannend, weil es gibt in den meisten Fällen, denken nur Leute, es gibt neue und Gebrauchtware. Und Refurbishment ist eigentlich, was beides verbindet, aber die besten Vorteile von beiden Seiten nimmt. Das heißt, von den Neuprodukten ist es die Funktionalität, aber vom Gebrauchtprodukt die Nachhaltigkeit und den günstigeren Preis. Und Refurbishment hat auch nichts mit der klassischen Reparatur zu tun, sondern Refurbishment ist wirklich so, dass ein gebrauchtes Gerät in bis zu 40 Schritten wieder aufbereitet wird, dass alle Ersatzteile, die nicht mehr funktionieren, ausgetauscht werden und am Ende des Prozesses das Produkt wirklich wieder wie neu funktioniert und je nachdem, welchen Zustand man es kauft, auch zum Teil auch bis zu wie neu aussieht.
Mhm. Wie kam es zur Idee von Refurbed? Erzähl mal davon ein bisschen.
Ja, das ist schon relativ lange her, also mittlerweile fast 10 Jahre. Ich habe damals bei Amazon gearbeitet, wie gesagt, das Refurbish-Programm für Europa aufgebaut und parallel hat mein ehemaliger Kommilitone aus dem Masterstudium, Peter, mit dem ich gemeinsam in Shanghai studiert habe, hat bei McKinsey in Wien gearbeitet und hat sich damals ein Handy gekauft, gebraucht, auf einer Kleinanzeigenplattform, die es halt so gibt von Privatkundenkäufen und das Handy geht nach 2 Tagen kaputt. Und bei einem Privatkundenkauf gibt es keine Garantie, keine Gewährleistung, das heißt, das Handy war kaputt und Geld war weg. Und da hat er sich gedacht, das muss doch eine bessere Lösung geben und erinnerte sich daran, dass in Amerika, als er damals in Amerika gelebt hat, dort gab es Refurbish-Programme schon, Refurbish-Produkte. Und so ist er auf mich gestoßen und hat gesagt, hey Kilian, du machst doch bei Amazon irgendwas mit Refurbish-Produkten. Wollen wir nicht gemeinsam eine Plattform bauen, die sich ausschließlich darauf fokussiert, Refurbish-Produkte anzubieten? Und so haben wir dann 2017, also jetzt mittlerweile 8,5 Jahre her, einen Marktplatz gebaut, also einen Online-Marktplatz für Refurbish-Elektronikprodukte. Das heißt, wir selber refurbischen noch keine Geräte, sondern wir arbeiten mittlerweile mit über 300 Partnern in ganz Europa zusammen, die die Geräte professionell wieder aufbereiten, dass sie halt am Ende des Tages wieder wie neu aussehen und wie neu funktionieren.
Welche Geräte gibt es da bei euch genau und wie sieht da von diesen Geräten der genaue Weg nochmal aus?
Ja, also wir haben angefangen damals mit Handys und Laptops, also wirklich eigentlich sehr, sehr kleines Portfolio quasi, was jeder aber braucht. Und mittlerweile bieten wir alles von Elektronikgeräten an, also von Kopfhörern, Gaming-Konsolen bis hin zu Smartwatches. Aber auch außerhalb der Kategorie haben wir Haushalts- und Küchengeräte. Man kann bei uns also von der Kaffeemaschine über den Dyson-Staubsauger bis hin zum Haarföhn kaufen. Oder auch Gartenequipment vom Rasenmäher bis hin zum Sportequipment wie ein E-Bike. Refurbished Ski und Snowboards gibt es bei uns mittlerweile zu kaufen. Und seit kurzem haben wir auch in Deutschland und Österreich Refurb Kids gelauncht. Das heißt, mittlerweile kann man auch einen Refurbished Kinderwagen bei uns kaufen. Und wie funktioniert das Prozess? Also es ist meistens so, dass der Großteil der Geräte von großen Herstellern oder auch Telekommunikationsanbietern kommt. Wenn man zum Beispiel ein neues Handy sich kauft, wird oftmals das alte Handy wieder zurück in den Kreislauf gebracht. Man verkauft es zurück. Oder auch, es ist so teilweise bei Firmenhandys, dass die Firmenhandys nach 2 Jahren ausgetauscht werden und kommen dann wieder in den Markt zurück. Und diese werden dann wieder aufbereitet. Sehr aufwendig, wie gesagt. Also ich vergleiche das immer, weil oftmals werde ich gefragt, ist das dann so, dass eure Partner so am Hauptbahnhof einen Reparaturshop haben und da reparieren die ihre Geräte? Nein, ist nicht so. Ich will gar nicht jetzt die Reparaturshops irgendwie schlecht reden. Es gibt bestimmt großartige Reparaturshops auf der Welt. Für uns ist aber ganz wichtig, dass wir in der Lage sind, skaliert gute Qualität an Produkten zu liefern. Und das können wir halt nur, indem wir mit Firmen arbeiten, die hunderte oder tausende Geräte in der Woche refurbischen, oftmals Mitarbeiter zwischen 10 und 100 Mitarbeiter haben und dadurch in der Lage sind, wirklich hochqualitativ die Geräte wieder aufzubereiten, dass sie halt auch den Anspruch eines Neugeräts erfüllen. Und das haben wir damals vor 8,5 Jahren gestartet. Und ich glaube, mit der Entwicklung, die wir auch als Firma geleistet haben, mittlerweile sind wir in 12 europäischen Märkten auch aktiv, zeigt, glaube ich, auch sehr deutlich, dass ein großer Markt da ist und dass auch das Vertrauen in der Kunden mittlerweile deutlich in Referral-Punkte gestiegen ist.
Definitiv. Und wenn man sich die Energiebilanz anschaut, ist ja die auch 1:1. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was darüber erzählen. Inwiefern ist es klimafreundlicher?
Genau, leider nicht 1:1, aber es ist im Vergleich zum Neuprodukt ungefähr 80:1. Also was CO2-Emissionen angeht, wenn man sich als Kunde entscheidet, ein Refurbished-Gerät statt ein Neugerät zu kaufen, spart man 80% CO2-Emissionen ein, 60% Elektroschrott und 80% Wasserverbrauch. Die Daten haben wir tatsächlich durch eine Research-Analyse gemacht mit dem Fraunhofer Österreich-Institut. Das machen wir mittlerweile seit 3 Jahren. Das heißt, eine wirklich zertifizierte Analyse, wie der Footprint von Refurbished-Produkten gegenüber Neuware ist. Und das war für uns auch einfach ganz, ganz wichtig, weil natürlich ist es irgendwie logisch, dass Refurbished-Produkte, die schon mal produziert wurden, nachhaltiger sind als Neugeräte. Aber wirklich eine Zahl dahinter zu setzen und auch den Kundinnen und Kunden auch klar zu machen, welchen wirklich positiven Impact sie leisten können, wenn sie ein Refurbished-Gerät kaufen statt Neugerät, das war uns von Anfang an ganz, ganz wichtig. Und das wollten wir halt mit einem hoch angesehenen Institut machen, die auch wirklich dann verifizieren können, die Daten, die wir auch ermittelt haben dann.
Oft ist es ja so, dass der nachhaltige Weg der teurere ist. Bei euch ist es aber genau umgekehrt. Bei euch ist ja eigentlich Nachhaltigkeit günstiger, als wenn man sich ein neues Produkt kauft. Warum ist es aber dann, glaubst du, trotzdem so, dass viele Menschen trotzdem noch lieber das neue Produkt kaufen? Ist da ein bisschen das Ego im Weg oder woran liegt's?
Ja, ich meine, könnte dich fragen, hast du ein Refurbished-Gerät oder hast du ein neues Gerät?
Ja, einen Staubsauger. Ja, einen Refurbished.
Refurbished-Staubsauger, perfekt.
Voll, genau. Ja schon, aber Handy noch nicht.
Hast du ja schon gut angefangen. Ich glaube, der ganz wichtige Faktor, den man beachten muss, ist, am Ende des Tages sind Refurbished-Produkte genauso gut wie neue Geräte. Es ist aber halt trotzdem eine Hürde für viele Menschen, glaube ich, dieses Vertrauen zu entbinden, ist es wirklich genauso gut. Weil wenn wir sagen, wir sind günstiger, wir sind nachhaltiger und es gibt bei uns auch eine Garantie beim Neugerät, dann fragen sich ja oft ganz viele Leute, aber da muss ja Haken. Irgendwo muss ja einen Haken geben, sonst wäre es jetzt zu gut, um wahr zu sein. Und das war auch von Anfang an immer unsere größte Herausforderung, eigentlich den Kunden zu erklären, es ist wirklich
Haken.
So, es gibt keinen Haken. Also versucht es einfach, probiert es aus und kauft bei uns. Und das war aber auch die Entwicklung, die wir dann ganz klar gesehen haben über die Zeit, dass wenn die meisten unserer Kunden kommen mittlerweile von Empfehlungen, also einfach eine Weiterempfehlung, weil jemand eine gute Erfahrung gemacht hat und dann das seinen Freunden und Familien erzählt. Und das ist, glaube ich, auch dann halt die große Voraussetzung, warum es funktioniert. Trotzdem muss man auch sagen, es ist halt immer noch dieser Bias da. Ist das wirklich so? Ich möchte immer das neueste Gerät vielleicht auch haben. Das haben wir natürlich auch nicht refurbished. Wir sind immer einen Tick hinterher. Aber es gibt immer mehr einfach, die sich da vortrauen, diese Geräte auch zu kaufen. Und daher sind wir davon auch sehr überzeugt, dass wir hoffentlich unser Ziel irgendwann erreichen, dass in jedem europäischen Haushalt irgendwann mal ein Refurbished-Gerät steht.
Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, dass es länderspezifische Unterschiede gibt beim Einkaufsverhalten und dass der Österreich jetzt nicht ganz vorne mit dabei ist. Klär uns mal auf, also inwiefern merkt man das und wo könnte Österreich noch ein bisschen besser dran sein?
Also nicht als Erster, es kommt davon an, von welcher Richtung man es betrachtet. Also das wäre vielleicht auch ein bisschen hart. Ich glaube, die Österreicher achten durchaus auch auf Nachhaltigkeit. Trotzdem sehen wir über alle Märkte verteilt, dass Preis immer noch das wichtigste Aspekt ist. Also immer der Preis ist wirklich der Hauptgrund, warum man kauft. Und wie du es ja auch vorhin gesagt hast, eigentlich, ich kenne zumindest fast gar keine anderen Bereiche, wo Nachhaltigkeit günstiger ist. Es ist eigentlich immer Nachhaltigkeit, ist immer teurer. Ob es in der Fashionbranche ist, ob es im Essensbereich, Lebensmittelbereich ist mit Bio. Und wir haben da wirklich einmal eine Chance geschaffen, dass man nachhaltiger sein kann und Geld sparen kann. Das heißt, das war, glaube ich, immer so ein ganz wichtiger Aspekt, den wir da ermittelt haben. Was wir schon merken, ist zum Beispiel, dass in den Nordics, also in Schweden, in Finnland, in Dänemark, nochmal Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielt. Das heißt, dass dort zum Teil sogar Firmen Geräte kaufen, refurbished, zum teureren Preis als Neugeräte, weil sie unbedingt ihre Nachhaltigkeitsbilanz verbessern möchten. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sehen wir noch nicht in Südeuropa oder auch in Mitteleuropa jetzt, wo wir in Österreich und Deutschland irgendwie sind. Aber trotzdem merken wir, dass es einen klaren Shift gibt zwischen Nachhaltigkeit und Preis. Und je nachdem auch, wie die wirtschaftliche Lage ist, wird halt dann mehr wegen Nachhaltigkeit gekauft, manchmal mehr wegen Preis. In den letzten Jahren hat man, glaube ich, schon sehr stark gemerkt, dass ein Preis wieder eine wesentlich wichtigere Rolle spielt. Aufgrund der Inflation in den letzten Jahren, aufgrund der Tatsache, dass einfach das Geld knapper bei den Menschen geworden ist. Aber es ist natürlich auch für uns einfach ein wichtiger Faktor, den Menschen so oder so die Chance zu geben, nachhaltiger zu konsumieren. Und es gibt immer so eine klassische Frage, die ich ab und zu mal bekomme, ist, aber gibt es da nicht auch Leute, die irgendwie gar nicht an Nachhaltigkeit glauben und trotzdem bei euch kaufen? Und dann ist meine Antwort immer, ich würde mir natürlich wünschen, dass jeder, der bei uns kauft, es nur wegen der Nachhaltigkeit tut, weil er einfach überzeugt ist, die Welt zu verbessern und einen positiven Beitrag auf die Erde zu leisten. Wenn aber bei uns ein Klimaleugner einkauft, dann dann tut es mir auch leid, weil dann tut er aus Versehen was Gutes für die Umwelt, obwohl er es gar nicht will. Und das ist, glaube ich, einfach so eine positive Sache, dass wir tatsächlich mit jedem Produkt, was wir mehr verkaufen, einen positiven Beitrag auf die Welt leisten, auf die Umwelt leisten und trotzdem wirtschaftlich Erfolg als Unternehmen aufbauen können.
Jetzt hast du vorhin gerade eben erwähnt, dass die nordischen Länder da irgendwie voll das Vorbild auch sind, weil da Nachhaltigkeit noch größer geschrieben wird. Was glaubst du, müssten wir da in Österreich ändern, dass das eben in der Zukunft auch dann so sein wird? Was wäre dein Ansatz?
Es ist, glaube ich, einfach eine Mindset-Frage auch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass wir einfach auch in allgemein Europa historisch bedingt wahrscheinlich bis vor 5 oder 10 Jahren keine großen Naturkatastrophen erlebt haben, die jetzt vor Ort waren. Also klar liest man die Nachrichten irgendwie in Bangladesch, gibt es große Überflutungen und anderen Ländern auf der Welt. Wir haben jetzt in Österreich natürlich selbst mal irgendwie jetzt eine große Überflutung gehabt, in Niederösterreich vor allem auch sehr schlimm vor kurzer Zeit. Das, glaube ich, kreiert mehr Awareness dafür, dass halt Klimawandel nicht mehr irgendwo im Süden der Erdkugel ist, sondern tatsächlich auch vor der Haustür ein Problem für uns ist. Und das fördert, glaube ich, schon das Thema Nachhaltigkeit. Was wir sehr stark merken, ist natürlich die junge Generation, also auch mit Fridays for Future, was wir vor einigen Jahren wirklich sehr präsent auch in den Medien hatten, fördert natürlich auch einfach den Gedankengut für Nachhaltigkeit. Und was wir persönlich bei Refurb sehr stark merken, unsere beste Zielgruppe sind Familien. Weil, glaube ich, Eltern natürlich irgendwie die beiden Situationen haben. Einmal das Thema Preis, weil wenn ich jetzt 4 Kinder habe, alle wollen ein neues Handy haben, einen neuen Laptop haben, wird es mit Neugeräten auch irgendwann ein bisschen schwierig. Aber man überlegt sich auch nochmal vielleicht deutlich mehr, möchte ich jetzt meinem Kind eine zerstörte Welt überlassen oder irgendwie einen Beitrag dafür leisten, dass vielleicht auch mit meinen Maßnahmen, die ich ergreife, die Welt ein kleines bisschen besser wird. Und daher sehen wir schon einen sehr starken Trend in die Richtung, dass Nachhaltigkeit wichtiger wird. Aber die Kombination aus günstigerem Preis und Nachhaltigkeit, das ist, glaube ich, wirklich der Erfolgsfaktor, der bei uns auch aktuell immer noch existiert. Und vermutlich auch in den nächsten Jahren auch der relevante Faktor bleibt.
Genauso wie du das jetzt gesagt hast, früher war halt Nachhaltigkeit oft teurer und komplizierter. Also es war halt, glaube ich, einfach echt viel, viel schwieriger. Heute verkaufen sich aber auch nachhaltige Marken viel besser. Also ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie so eine Art Werbung auch ist eben für die Marken. Glaubst du, ist aber mittlerweile auch grün sein als Marke so die härteste Währung im Wettbewerb?
Ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, was man mit Wettbewerb bezeichnet. Also zum Beispiel für uns ist halt, unser Wettbewerb sind wir eigentlich Neuprodukte. Und dass wir nachhaltiger als Neuprodukte sind, ist halt ein ganz klarer Faktor, ist ein ganz klarer Fakt. Und Nachhaltigkeit muss halt auch glaubwürdig sein. Und in der heutigen Zeit ist, glaube ich, das größte Problem, dass jede Firma nachhaltig ist. Also wenn wir drüber nachdenken, irgendwie mittlerweile sind große Ölkonzerne sind nachhaltige Unternehmen, was in sich nicht möglich ist.
Das ist ein Widerspruch in sich.
Genau. Und deshalb wird es natürlich für den normalen Konsumenten und die Konsumentin schwierig zu verstehen, wer ist jetzt wirklich nachhaltig oder ist grün nachhaltig, weil viele Logos sind da mittlerweile auch grün geworden, die historisch bedingt eine andere Farbe hatten, um irgendwie nachhaltige Verbindung zu kreieren. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass man transparent sein muss, möglichst klar dem Kundinnen und Kunden kommunizieren muss, was wirklich die Tatsache ist, wie viel nachhaltig es ist. Und das war halt auch ein sehr klarer Grund dazu, warum wir mit Fraunhofer Österreich die Analyse gemacht haben, wie viel nachhaltig unsere Produkte sind. Dass nicht nur wir selber davon sprechen, dass sie nachhaltiger sind, sondern es wirklich auch neutral extern verifizieren lassen können, dass was wir sagen auch 100% stimmt. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten auch wollen und brauchen, damit wir sicherstellen können, dass Nachhaltigkeit halt auch wirklich stimmt und nicht einfach ein Greenwashing ist. Und da ist ja auch Gott sei Dank auf europäischer Ebene, was Regulatorik angeht, geht es ja auch in die Richtung, dass man da stärker eingreifen möchte, dass Greenwashing-Claims zum Beispiel nicht einfach mehr so möglich sind.
Lass uns vielleicht auch nochmal ganz kurz über den Begriff Greenwashing reden, weil viele tun ja zum Beispiel auch den Begriff Green Growth als Greenwashing ab. Magst du vielleicht mal da den Unterschied erklären und eben auch nochmal den Begriff Green Growth erklären?
Ja, also das Thema Green Growth ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Wie schaffen wir es, Wachstum und Nachhaltigkeit auch in Einklang zu bringen und nachhaltig oder positiv auf den Impact wachsen zu können? Das Problem ist halt, dass die meisten Unternehmensmodelle aufgebaut darauf sind, dass wenn sie mehr wachsen, ab irgendwann einem Punkt müssen sie die Umwelt mehr zerstören. Vielleicht das einfachste Beispiel ist immer so, dass im Konsumerbereich, wenn ich Schokoriegel produziere, wo Palmöl drin ist, muss ich irgendwann mehr Regenwälder verabholzen, damit ich mehr Palmölplantagen kreieren kann, was Monokultur ist, was die Regenwälder, wie gesagt, zerstört. Das heißt, ich verkaufe mehr Schokoriegel, ich zerstöre mehr die Umwelt ab einem gewissen Punkt. Und wir brauchen dann mehr Businessmodelle, die beides in Einklang bringen. Und wir als Refurbed haben das geschafft, dass wir Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Wachstum in Einklang bringen können. Und wir möchten auch da sehr gerne voranschreiten und auch zu Leuten, die sagen, es ist nicht möglich, es geht nur entweder oder wirtschaftlicher Erfolg oder nachhaltiger Impact, auch vielleicht als Role Model irgendwie in gewisser Weise dienen und zeigen können, man kann das machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir A, viel mehr Unternehmen brauchen in der Zukunft, aber auch B, glaube ich, in der Zukunft, in 5 oder 10 Jahren, werden, glaube ich, Unternehmen existieren, die beides in Einklang bringen. Weil ich glaube, der Druck der Konsumentinnen und Konsumenten wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren so stark werden, dass die Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Marketing-Werbungsmaßnahme benutzen, aus dem Markt gedrängt werden, wenn es gute Substitutangebote gibt, wo man Nachhaltigkeit und Impact auch zusammenbringen kann.
Glaubst du das oder hoffst du das eher?
Wenn ich die Entwicklung im letzten Jahr ansehe, glaube ich, dass es wirklich ist. Hoffen tue ich sowieso, aber ich bin überzeugt, dass es schon in die Richtung gehen kann. Die Frage ist immer, wie entwickelt sich die Zeit, wie schnell geht es? Wenn wir mal einmal 5 Jahre zurückgeblickt haben, als die letzte EU-Kommission vor 5 Jahren, also 2020, in die Regierung kam, auf europäischer Ebene, da gab es das sogenannte Circular Economy Act und aber auch gleichzeitig den Green Deal. Und der Green Deal hatte einen ganz großen Fokus auf Kreislaufwirtschaft. 4 Monate später kam Corona. Auf einmal war natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft relativ weniger Fokus, weil man ging darum Gesundheit. Jetzt haben wir aktuell das Thema Sicherheit aufgrund der Kriege, die um uns herum entstehen, weshalb wieder Nachhaltigkeit halt nicht gerade ein Fokusthema ist. Und das wird, glaube ich, immer natürlich einen Einfluss darauf haben, wann kommt die Fokussierung auf Nachhaltigkeit. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir als Europa, also Gesamteuropa auch, Kreislaufwirtschaft eigentlich als einzige Chance noch haben, dass wir relevant im weltweiten Wettbewerb sein können, weil in nahezu allen anderen Industrien ist uns schon der Rang abgelaufen worden. Das heißt, wenn wir jetzt was schaffen wollen, dann sollten wir Global Leader in Circular Economy sein.
Das hast du jetzt gerade voll schön gesagt, dass halt einfach das Thema Nachhaltigkeit voll oft einfach Thema B ist. Also es kommt halt immer so das Relevanteste zuerst und Nachhaltigkeit ist halt dann ja eh dabei. Was muss sich aber da ändern, dass es eben auf der Eins bleibt, dass man sagt, hey, das ist jetzt wichtig, das ist nicht morgen wichtig, sondern jetzt müssen wir was ändern.
Ja, das ist natürlich eine sehr philosophische Frage auch. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, Nachhaltigkeit ist halt immer sehr langwierig. Also wenn wir überlegen, die Klimakrise und jetzt haben wir die Temperaturanstiege, wenn wir nicht was verändern und unseren CO2-Footprint reduzieren, dann ist irgendwie in 50 Jahren, in 100 Jahren steigt der Meeresspiegel, es hat einen negativen Einfluss auf unser Leben. Wenn wir überlegen, wer von uns will 100, wahrscheinlich nicht so viele, leider, je nachdem wie die gesundheitliche Entwicklung ist. Das heißt, uns betrifft es nicht wirklich, sondern eher die nächste Generation. Das ist dann immer dieses, es ist ein Problem für die Nächsten. Und natürlich sind diese...
Aber irgendwann ist es halt dann nicht mehr so. Also, weil wir sagen, das ist irgendwie schon gefühlt seit Generationen.
Aber wir müssen uns ja ändern, damit sich was verändert, weil unsere Enkelkinder in 50, 60 Jahren, wenn die was ändern, ist es zu spät. Aber diesen Mindset-Shift müssen wir haben. Und sonst die aktuellen A-Themen auf der Agenda sind halt direkt vor uns. Sowas wie Covid. In unserem Freundeskreis werden die Leute krank. Der Krieg, also ein paar 100 oder 1000 Kilometer entfernt, ist der Krieg vor unserer Haustür. Das sind halt direkte Dinge, die wir sofort mitbekommen, die direkt vor uns liegen. Und Nachhaltigkeit ist halt immer noch sehr weit in der Zukunft. Und das ist, glaube ich, dieses Mindset-Shift, das wir einfach verstehen müssen. Es ist nicht irgendwas, was weggeht, was irgendwann wieder alles wird gut in 100 Jahren. Es ist eigentlich eine Schande für alle Menschen, zumindest die Nachwuchs auf die Welt bringen möchten oder Kinder haben möchten, weil die zerstören das Leben dieser Menschen. Und allein schon, glaube ich, deshalb, wenn man mal die Leute an die Ehre oder an die Persönlichkeit packen würde, dass sie vielleicht versuchen könnten, für ihre nachfolgende Generation einen Beitrag zu leisten, wenn es dann selbst nicht für sich selber ist, das wäre, glaube ich, der erste Einstieg, um eine Veränderung bewirken zu können.
Jetzt hast du es auch schon angesprochen, dass wenn wir eben was ändern möchten, dass wir auch unser Konsumverhalten ändern müssen, irgendwo. Und man hat dann aber auch das Gefühl, dass beim Konsumverhalten, dass man halt einfach jetzt was anders machen müssen, einfach eben bio, refurbished und Co. Glaubst du aber, ist das der richtige Weg, dass wir einfach sagen, wir müssen einfach anders konsumieren oder müssen wir generell unser Konsumverhalten hinterfragen?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, ehrlicherweise. Also das Thema ist, ich wage es sehr zu bezweifeln, das ist höflich formuliert, dass wir als Gesellschaft nicht mehr konsumieren werden. Wir werden weiter konsumieren, wir werden uns Kleidung kaufen, um nicht nackt durch die Straßen zu laufen. Wir werden weiter regelmäßig irgendwelche Elektronikgeräte upgraden. Wir werden für unser Haus Möbel kaufen etc. Das heißt, Konsum wird weiterhin vorhanden sein. Das heißt, ich glaube, was viel Wichtigeres ist, zu überdenken, wie können wir die Art, wie wir konsumieren, verändern. Und das ist, glaube ich, Themen wie nachhaltige Mode kaufen, die halt länger hält, anstatt Fast Fashion zu kaufen. Das ist dasselbe wie Elektronikgeräte refurbished zu kaufen, anstatt neu zu kaufen und sie möglichst lange zu nutzen und nicht immer regelmäßig auszutauschen. Aber auch die Produkte wieder in den Kreislauf zurückzubringen, nicht in den Schubladen verstauben zu lassen, was auch ein großes Problem ist, was wir heutzutage haben, dass wir die Geräte nicht wieder zurück in den Kreislauf bringen. Und deshalb ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz zu überlegen, wie kann ich nachhaltiger konsumieren und selbst da wieder kurz- und langfristiges Denken. Wenn ich eine Jeans für 5 Jahre habe, die für dich das Doppelte zahle, wie für eine Jeans, die ich nur 2 Jahre habe, ist das ein positiver Case finanziell nach 5 Jahren. Nur die Leute denken halt, oh, das sind 200 Euro Investment heute versus 50 Euro, wenn ich zu irgendeiner Fast-Fashion-Marke gehe. Und das ist halt der fehlende langfristige Gedanke, glaube ich, der einfach noch heutzutage nicht so vorhanden ist. Und dieses Umdenken muss, glaube ich, stattfinden. Und daher wollen wir auch einen Beitrag dafür leisten, dass wir halt überhaupt die Option geben, nachhaltig konsumieren zu können. Und deshalb haben wir angefangen damals mit Handys und Laptops. Und dann haben unsere Kundinnen und Kunden gesagt, mega cool, aber ich brauche auch eine Kaffeemaschine. Gibt es sowas bei euch auch? Und so haben wir halt versucht, immer weitere Produktkategorien zu erreichen und weiter auszubauen, damit wir unseren Kundinnen und Kunden die Chance geben können, hoffentlich irgendwann alles in ihrem Leben nachhaltig zu konsumieren.
Wann hat bei dir persönlich so dieses Umdenken stattgefunden oder wann war bei dir so diese Klarheit, hey, ich muss was ändern und ich möchte eben auch beruflich was ändern?
Also ich glaube, wie gesagt, dass ich bei Amazon gearbeitet habe, habe ich nicht gerade unbedingt für das Unternehmen gearbeitet, was nachhaltigen Konsum fördert. Deshalb war das natürlich auch für mich am Start vielleicht ein ganz gegenteiliges Erlebnis, was ich hatte, da ich meine Karriere begonnen habe im Berufsleben. Als ich dann das Refurbished-Produkt quasi bei Amazon übernommen habe, das war für mich, glaube ich, ein sehr einschneidender Moment, weil ich eigentlich gedacht habe, wie cool ist es eigentlich, dass man Nachhaltigkeit mit einem sinnvollen Einkaufserlebnis irgendwie kombinieren kann. Und das hat eigentlich dazu geführt, dann natürlich, wenn man sich selbstständig macht und eine eigene Firma gründet, wo man noch viel mehr passioniert dazu ist. Und was ich halt sehr, sehr stark merke, ist gar nicht nur im Freundes- oder Bekanntenkreis, die jetzt vielleicht auch bei uns kaufen und natürlich auch die Reise von mir und unserer Firma sehr lange begleiten, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die einfach eine unfassbar große Motivation haben, für Unternehmen zu arbeiten, was einen positiven Beitrag leistet. Und nicht für irgendein Unternehmen zu arbeiten, wo man Zeit investiert, tagtäglich hockt und Energie reinspringt und dann zerstört irgendwie die Welt, sondern was Positives beitragen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich auch so extrem motiviert hat, noch viel mehr einen Beitrag zu leisten, unsere Message herauszutragen, ob es wie so ein Format wie ein Podcast heute, wie bei dir heute ist, aber auch, ich bin sehr stark auch auf europäischer Ebene und nationaler Ebene politisch aktiv, um Regulatorik zu verändern in eine nachhaltige Richtung. Wir haben sehr mitgewirkt beim Recht auf Reparatur, wir sind sehr stark involviert im Kreislaufwirtschaftsakt auf europäischer Ebene, um halt nicht nur für uns die Veränderungen zu schaffen, sondern hoffentlich auch politisch nachhaltig, dass viele andere Unternehmen auch in dieselbe Richtung gehen können und wir dadurch eine systematische Veränderung eigentlich in der Gesellschaft schaffen. Weil nur wir mit Refurb werden leider nicht den Klimawandel stoppen können, sondern wir brauchen viel, viel mehr, die da gemeinsam mit uns den Weg gehen. Und dafür muss halt einfach auch viel mehr Awareness kreiert werden und Druck auch von den Konsumentinnen und Konsumenten ausgeübt werden.
Jetzt hast du gerade die europäische Regulierungen angesprochen. Was würdest du dir hier in Zukunft noch wünschen?
Also ich glaube, wenn wir überlegen, wie die Regulatorik aufgebaut ist und allgemein Lobbyismus in Europa, dann haben natürlich die ganz großen Unternehmen, die oftmals nicht die nachhaltigen Unternehmen sind, sehr großen Einfluss, weil sie einfach sehr viel finanzielle Power auch haben, um die Politik zu beeinflussen. Das heißt, ich glaube, es geht sehr stark darum, dass einfach die Europäische Union verstehen muss mit allen politischen Agenten, dass Kreislaufwirtschaft die neue Normalität werden muss. Und wie schaffen wir es, die gesamte Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft umzuwandeln? Und wenn wir uns angucken, wie viel von der Wirtschaft noch linear und wie viel Kreislaufwirtschaft ist, haben wir noch sehr viel Potenzial, weil es ist nicht mal 10% ist wirklich in der Kreislaufwirtschaft total aktiv. Und da müssen wir einfach viel, viel mehr schaffen. Und daher, glaube ich, geht es halt darum, dass die Regulatorik genau das auch kreiert und nicht Schlupflöcher lässt, um Linearwirtschaft für die nächsten 10, 20 Jahre weiter fortlaufen zu lassen, sondern dass wir Unternehmen auch unterstützen, aber gleichzeitig auch in einer gewissen Art und Weise in die Verantwortung nehmen, dass sie in einem gewissen Zeithorizont auch ihre Wirtschaftspraktiken ändern müssen auf Kreislaufwirtschaft.
Ja, cool. Hey Kilian, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Gibt es noch irgendetwas, das du dir wünschen würdest für die Zukunft und das du jetzt unbedingt mit uns hier beim Podcast teilen möchtest?
Gerne. Also ganz klarer Punkt. Ich habe vorhin einmal kurz angesprochen, dass die meisten Leute ihre Altgeräte nicht wieder zurück in den Kreislauf bringen. Und wir haben zum Beispiel mit Refurbed jetzt ein Trade-in-Programm gelauncht. Das heißt, dass man auch über uns ein altes Handy, was jetzt ein paar Jahre alt ist, auch wieder zurück in den Kreislauf verkaufen kann, damit halt die Rohstoffe wieder gewonnen werden können oder aber auch das Gerät einen neuen Lebenszyklus bekommt. Deshalb würde ich, glaube ich, einfach jedem Hörerinnen und Hörer empfehlen, einmal in die Schubladen zu Hause zu gucken. Und wenn es irgendwas gibt, was man noch wieder zurück in den Kreislauf bringen kann, dann einmal auf Refurbed gehen und in das Trade-in-Programm nutzen und die Ware zurück in den Kreislauf bringen, dass wir ein bisschen mehr nachhaltiger auf der Welt sind.
Muss man darauf achten, dass da irgendwie halt dann die ganzen Daten schon heruntergelöscht sind oder kümmert ihr euch darum oder wie funktioniert das?
Also grundsätzlich kann jedes Gerät einfach resettet werden, aber alle unsere Partner machen eine zertifizierte Datenlöschung, wo wirklich nochmal alles doppelt und dreifach gelöscht wird, wenn noch irgendwas drauf wäre, damit halt auch der nächste Kunde, der das Glück hat, das Handy zu bekommen, 100% ein sauberes, reines und leeres Gerät quasi vorfindet.
Also man muss sich keine Sorgen machen, dass irgendwelche Fotos oder Dateien dann irgendwie halt bei jemand anderen am Handy sind.
Also es ist auch so, zum Teil arbeiten wir zusammen mit großen Banken, die ihre alten Firmenhandys wieder über uns in den Kreislauf bringen. Und da sind allein schon auf europäischer Ebene Datenschutzregularien, die sind so streng. Da sind noch viel, viel sensiblere Daten drauf. Vielleicht nicht für uns persönlich, was Bilder angeht, aber grundsätzlich, glaube ich, was Informationen angeht. Und auch das wird alles zertifiziert gelöscht.
Dann haben wir jetzt kurz vor unserem Schluss den Ökostrom AG Kurzschluss. Das bedeutet, du bekommst jetzt von mir immer zwei Begriffe gegenübergestellt und du sagst uns einfach aus dem Bauch heraus, für welchen Begriff du dich entscheidest und warum.
Okay.
Papierkalender oder App?
App.
Weil?
Weil keine Papierverschwendung.
Bauchgefühl oder Excel-Tabelle?
Ich bin Bauchgefühl, mein Mitgründer Peter ist Excel.
Optimieren oder loslassen?
Optimieren. Bin sehr auf effizient getrieben in allen Bereichen eigentlich meines Lebens.
Podcast oder Buch?
Ich höre lieber Podcast. Lesen schaffe ich sehr selten. Wenn ich mal lese, dann sehr intensiv.
Und Zukunftsoptimist oder Zukunftszweifler?
Zukunftsoptimist. Wenn ich Zukunftszweifler wäre, dann hätte ich schon lange aufgehört, diese Firma zu betreiben.
Hey, lieber Kilian, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Und an euch natürlich auch vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hoffentlich bei unserem Podcast Geladen, der Ökostrom AG Podcast. Hier kommt die Zukunft zu Wort. Tschüss, Baba.